Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, den 19. Februar. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns zuhört. Bei uns geht es heute um diese Themen. Die Polizei auf der Lauer. Rund 80 Personen beschattet die Kantonspolizei pro Jahr, ohne dass diese eine Straftat begangen haben. Möglich macht dies das neue Polizeigesetz.
Ich war ehrlich gesagt überrascht im ersten Moment und dann auch wieder nicht, weil es ist ja wie klar, wenn es dieses Mittel gibt, dass es auch genutzt werden wird.
Sagt AL-Großrätin Christa Ammann. Dann der Föderalismus im Käfigturm. Das Politforum Bern lädt ein zu einer Ausstellung über ein Thema, das tief in die politische DNA des Landes eingeschrieben ist, ja vielleicht sogar Heimat ist.
Und es zeigt sich eigentlich auch, dass gerade in sehr vielfältigen Ländern, seien es mit ganz unterschiedlichen Sprachen oder Religionen oder ethnischen Gruppen, dass wenn diese Gruppen in ihren Regionen selber bestimmen und entscheiden können, dass das auch zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen kann.
So die Kuratorin der Ausstellung im Gespräch. Und dann am Ende der Sendung die Kulturagenda im Ohr. Heute startet das neue Format BKA on Air, Berns Kultur live im Rabe Info. Heute mit der Frage, was hat eine 2400 Jahre alte Tragödie mit Demokratie zu tun? Mehr dazu verrät uns Kulturredaktorin Sue Leuenberger. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet heute Sarah Heinzmann. Schön, dass ihr uns zuhört.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten des Tages. Wir schauen nach Südkorea. Da hat ein Gericht den ehemaligen Präsidenten Yoon Sung-yeol zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Details nur ab Bio.
Das Gericht hat den ehemaligen Präsidenten Yoon Sung-yeol verurteilt, weil er einen Staatsstreich angezettelt hat, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Das Urteil folgt nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese forderte die Todesstrafe. Yoon habe unter anderem bewaffnete Truppen zum Parlament entsandt. Dies komme einem Umsturzversuch gleich, so das Gericht. Im Dezember 2024 hatte der damalige südkoreanische Präsident Yoon versucht, das Kriegsrecht zu verhängen.
Argentinien steht heute still. Der größte Gewerkschaftsbund des Landes, CGT, hat zum Generalstreik aufgerufen.
Der Generalstreik richtet sich gegen die Arbeitsmarktreform der Regierung unter dem rechtsextremen Präsidenten Javier Milei. Die umstrittene Vorlage steht heute im Kongress zur Debatte, wie die argentinische Tageszeitung Página 12 berichtet. Der Senat hat sie letzte Woche gut geheißen. Bereits letzte Woche gab es zahlreiche, zum Teil blutige Demonstrationen in Buenos Aires. Auch gestern Abend gab es in verschiedenen Vierteln der Hauptstadt laute Proteste. Der heutige Streik werde massiv sein und ganz Argentinien lahmlegen, so die CGT. Beteiligt sind laut Reuters auch die HafenarbeiterInnen in Rosario, einem der wichtigsten Häfen der Welt für den Getreidehandel. Das Arbeitsmarktreformgesetz, gegen das sich der Protest richtet, soll das Streikrecht einschränken. Weiter kürzt es die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall und ArbeitnehmerInnen sollen nach einer Kündigung weniger Schadenersatz fordern können. Die Reform ist ein zentrales Vorhaben der Regierung Milleis. Argentinische Gewerkschaften lehnen sie entschieden ab. Das Paket gefährde mühsam errungene Arbeitsrechte.
In den Sudan. Die Gräueltaten durch die Rapid Support Forces bei der Belagerung und Einnahme von El-Fasher im Sudan deuten auf einen Völkermord hin.
Das hat eine Untersuchungsmission der Vereinten Nationen festgestellt, wie die BBC berichtet. Damit ist die UNO so nah wie nie zuvor daran, zu erklären, dass die Rapid Support Forces, kurz RSF, Kämpfer in Darfur Völkermord begehen. Die paramilitärischen Rapid Support Forces eroberten El-Fasher, das im westlichen Teil der sudanesischen Region Darfur liegt, Ende Oktober nach einer 18-monatigen Blockade. Es war eines der brutalsten Kapitel im fast dreijährigen Bürgerkrieg im Sudan und löste internationale Empörung aus.
In die Schweiz.
Mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen fordern den Bundesrat auf, sich mehr für den Gewässerschutz einzusetzen. Hintergrund sind mehrere Vorstöße im Parlament, die den Gewässerschutz angreifen, wie die Organisation Pro Natura schreibt. Schadstoffe wie Pestizide, Nitrat und PFAS gefährden die Qualität des Wassers, so Pro Natura. Dies habe Auswirkungen auf unser Trinkwasser, wie auch auf verschiedene wertvolle Naturgebiete wie Auen oder Flachmoore.
Die Stimmbevölkerung des Kantons Bern entscheidet im Sommer über den Kredit für den Um- und Neubau des Berner Kunstmuseums.
Das teilt die Staatskanzlei heute mit. Sie hat festgestellt, dass das Referendum gegen den Kredit offiziell zustande gekommen ist. Das Kunstmuseum will sein Gebäude sanieren und daneben einen Ersatzneubau erstellen. Dafür hat der Regierungsrat im Herbst einen Kredit von rund 16 Millionen Franken gesprochen. Die Parteien SVP, EDU und GLP haben dagegen das Referendum ergriffen.
In der Stadt Bern sind im vergangenen Jahr 118 neue Wohnungen entstanden.
Diese Zahl kommuniziert Statistik Stadt Bern. Zum großen Teil handelt es sich um Ein- bis Zweizimmerwohnungen. Einen leichten Rückgang gab es gar bei den Dreizimmerwohnungen. Der Wohnungszuwachs ergibt sich aus den rund 300 neu gebauten Wohnungen, abzüglich derer, die aufgelöst wurden, weil das Gebäude abgebrochen oder umgenutzt wurde. Über 1000 Wohnungen befinden sich derzeit in Bern im Bau. Auch hier handelt es sich vorwiegend um Ein- bis Zweizimmerwohnungen.
Der Altenbergsteg soll instand gesetzt werden.
Die kleine Hängebrücke zwischen Innenstadt und Altenbergquartier stammt aus dem Jahr 1857. Eine umfassende Sanierung gab es zuletzt 1981. Untersuchungen zeigen nun erhebliche Schäden. Kurzfristig werden im Herbst diesen Jahres die Verankerungen zusätzlich gesichert. Der Steg bleibt während der Arbeiten begehbar, auch Baden bleibt möglich. Langfristig muss der Steg jedoch umfassend saniert werden, ähnlich wie beim Schönausteg. Der Gemeinderat hat für die kurzfristige Sanierung und die langfristige Planung einen Kredit von 285.000 Franken gesprochen.
Und zum Abschluss noch eine Meldung aus der Kultur.
Der Schweizer Grand Prix Literatur geht an Corinne Desarsons. Das teilt das Bundesamt für Kultur mit. Die französisch-schweizerische Schriftstellerin und Journalistin Corinne Desarsons erhält damit die höchste Auszeichnung für Literatur in der Schweiz.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich nur Bio und Sarah Heinzmann. Wir schauen zum Schluss noch auf das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag regnerisch in Bern bei 6 Grad. Ähnlich geht es morgen Freitag weiter, Regen bei 7 Grad. Das Wochenende wird mild bei 13 Grad am Samstag, 13 Grad Sonne und Regen am Sonntag.
Rabe Info.
Eine Person spaziert durch den Park, trifft FreundInnen, schwingt sich aufs Velo, fährt durch die Stadt. Und im Versteckten ist immer die Polizei dabei. Und dies, obwohl die Person gar keine Straftat begangen hat. Im Kanton Bern ist das seit der Totalrevision des Polizeigesetzes möglich. Die Kantonsregierung hat nun Fragen dazu beantwortet, wie die Polizei von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, nur Bio berichtet.
Vor 6 Jahren trat das neue Polizeigesetz im Kanton Bern in Kraft. Seither hat die Polizei mehr Spielraum, wenn sie Menschen überwachen will. Neu kann die Polizei Menschen auch dann observieren, wenn die Person noch gar keine Straftat begangen hat. Es reicht, wenn, Zitat, ernsthafte Anzeichen dafür bestehen, dass Verbrechen oder Vergehen vor der Ausführung stehen, Zitat Ende. Seit 6 Jahren also hat die Kantonspolizei Bern diese Möglichkeit zur Observation in der Vorermittlung. Aber wie macht sie davon Gebrauch? Das wollte Grossrätin Christa Ammann wissen. Die Kantonsparlamentarierin der Alternativen Linken hat in einem Vorstoß entsprechende Fragen gestellt. Jetzt liegen die Antworten des Regierungsrats vor. Pro Jahr beschattet die Polizei rund 80 Personen, ohne dass diese eine Straftat begangen haben.
Ich war ehrlich gesagt überrascht im ersten Moment und dann auch wieder nicht, weil es ist ja wie klar, wenn es dieses Mittel gibt, dass es auch genutzt werden wird.
Sagt Großrätin Christa Ammann. Das Polizeigesetz ermöglicht es der Kantonspolizei außerdem, bei dieser Art der Beschattung technische Überwachungsgeräte einzusetzen. Diese erlauben es der Polizei, den Standort der Person zu ermitteln. Erlaubt ist das nur, wenn es die Schwere der potenziellen Straftat rechtfertigt. Pro Jahr kommen solche Hilfsmittel bei maximal 3 Observationen zum Einsatz, heißt es in der Vorstoßantwort. Keine Zahlen nennt die Antwort auf die Frage, wie viele Straftaten durch die Observation verhindert wurden. Nicht begangene Straftaten lassen sich nicht statistisch erfassen, schreibt der Regierungsrat dazu. Auch keine Zahlen nennt er auf die Frage, wie oft sich der Anfangsverdacht nicht erhärtet hat. Darüber würden keine Statistiken geführt. Christa Ammann betrachtet solche Zahlen hingegen als wichtig.
Ich finde, wenn man wissen will, ob es etwas nutzt und ob es verhältnismäßig ist, müsste man auch wissen, wie viele Straftaten man verhindern kann oder dann mindestens, wie viele Überwachungen dann auch zu einem Strafverfahren geführt haben.
Antworten liefert der Regierungsrat hingegen auf die Frage, um welche Deliktbereiche es ging bei den Observationen. Über die Hälfte der Fälle betreffen mögliche Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diese Zahl überrascht. Im Jahr 2024 machten in der Kriminalstatistik des Kantons Bern Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz weniger als einen Drittel aus. Die Kriminalstatistik weist die polizeilich registrierten Taten aus, nicht die Verurteilungen. Die Zahl der tatsächlichen Verstöße könnte also noch tiefer sein. Christa Ammann versteht nicht, weshalb die Polizei so oft im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes Menschen observiert.
Also ich fand es schon irgendwie erschreckend und bedenklich, dass so viele in diesem Bereich sind. Es ist wahrscheinlich ein Versuch, irgendwie Drogenhandel einzudämmen.
Für Ammann ist das keine gute Methode, um Drogenhandel zu verhindern. Die Observation in der Vorermittlung war einer der großen Kritikpunkte der GegnerInnen des neuen Polizeigesetzes. Die Menschenrechtsorganisation humanrights.ch beschrieb die neuen Kompetenzen der Polizei beispielsweise als besonders besorgniserregend. Die in der Antwort genannten Zahlen, die vorhandenen und die fehlenden, dürften die KritikerInnen wenig beruhigen.
Rabe Info.
Im Berner Käfigturm ermöglicht das Politforum die Auseinandersetzung mit der Demokratie. Diese Woche eröffnet eine Ausstellung zu einem Thema, das tief in die politische DNA der Schweiz eingraviert ist, der Föderalismus. Stefanie Schipbach ist stellvertretende Leiterin des Politforums. Ich habe sie gestern im Käfigturm besucht. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wo man dem Föderalismus im Alltag in der Schweiz begegne.
Ich würde sagen, man spürt ihn in sehr vielen Situationen, wahrscheinlich meistens nicht so bewusst. Beispielsweise beim Verkehr, der teilweise national geregelt ist mit der SBB, aber auch natürlich lokale Verkehrsbetriebe. Man merkt es in der Schule, wo vielleicht verschiedene Gemeinden gerade jetzt unterschiedliche Sportferien haben. Man merkt es aber auch beim Geld, das nur von der Nationalbank herausgegeben werden darf, also ein nationales Thema. Es gibt eigentlich fast in allen Situationen Berührungspunkte.
Der gesamte Alltag in der Schweiz ist also irgendwie vom Föderalismus mit betroffen oder davon geprägt. Der Titel der Ausstellung lautet ja Macht und Heimat. Wie genau hängt denn der Föderalismus Ihrer Meinung nach mit einem gewissen Heimatgefühl zusammen?
Das ist eine spannende Frage, weil ich persönlich hätte das, als wir die Ausstellung entwickelt haben, auch nicht als erstes mit Heimat verbunden, das Thema Föderalismus. Für mich war es eher ein politisches, staatliches System, das wir hier in der Schweiz haben und gut kennen. Wir hatten aber in der Ausstellungsentwicklung einen Workshop mit verschiedenen Personen aus verschiedenen Sprachregionen und gerade von einer Person aus der italienischsprachigen Schweiz kam auch das Thema Heimat sehr stark auf, dass eben der Föderalismus, der auch ja, die Minderheiten, beispielsweise in der Schweiz vor allem die sprachlichen Minderheiten, heute auch noch einbezieht und auch schützt, dass das deswegen für sprachliche Minderheiten auch das Thema Identität und Heimat sehr stark mit dem Föderalismus verbunden ist.
Der Föderalismus ist ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Ländern der Welt als System installiert. Was genau sind die Beweggründe, auch anderswo einen föderalen Staat aufzubauen?
Also ich fand es als erstes auch spannend zu sehen, dass es eben ganz viele unterschiedliche föderale Länder gibt auf der Welt. Es sind so rund 25 anscheinend aktuell. Es gibt aber auch noch weitere und häufig geht es auch um eigentlich mehr Selbstbestimmung von verschiedenen Gesellschaftsgruppen und es ermöglicht auch ein föderales System, ermöglicht auch, dass Entscheide näher bei der Bevölkerung getroffen werden können, also wenn es auf einer Gemeinde oder einer unteren Ebene schon gewisse Sachen selber bestimmt werden können. Und es zeigt sich eigentlich auch, dass gerade in sehr vielfältigen Ländern, seien es mit ganz unterschiedlichen Sprachen oder Religionen oder ethnischen Gruppen, dass wenn diese Gruppen in ihren Regionen selber bestimmen und entscheiden können, dass das auch zu einem friedlichen Zusammenleben beitragen kann.
Ganz wichtig für das Politforum ist ja nicht nur die Ausstellung an sich, sondern auch der Diskussionsraum, der entsteht um diese Ausstellung rundherum. Auf was genau haben Sie Acht gegeben bei der Kuration von diesem Begleitprogramm zur Ausstellung? Worauf haben Sie da geachtet?
Also genau, das Begleitprogramm ist immer ein wichtiger Bestandteil für uns. Gerade bei dem Thema Föderalismus haben wir in der Erarbeitung gemerkt, dass es ganz viele Themen gibt, die man diskutieren sollte, müsste oder auch ja, einfach Lust hat, das aufzugreifen. Wir haben dann eigentlich einerseits ein bisschen geschaut, was funktioniert vielleicht besser in einer Veranstaltung als in der Ausstellung. Dann haben wir gewisse Themen gesagt, das nehmen wir gar nicht in der Ausstellung auf, sondern diskutieren es in einer Veranstaltung, beispielsweise das Thema Gesundheitswesen, wo ja auch ganz viel Zusammenspiel stattfindet zwischen den Kantonen, zwischen Bund und Kantonen. Das ist so ein Beispiel. Also das war so ein Aspekt bei der Planung des Veranstaltungsprogrammes. Und dann eigentlich auch die Idee, dass man eine Vielfalt von Themen aufzeigen kann. Also dass man auch Themen hat, die verschiedenen föderalen Ebenen in der Schweiz betreffen, aber auch Themen, internationale Themen, die wir aufgreifen möchten, sei es beispielsweise, das funktioniert in anderen Ländern oder vielleicht, wo föderale Systeme auch zu einer Friedensbildung beitragen könnten. Und das sind so vielleicht die Eckpunkte, die wir besprochen haben. Was auch wichtig ist, dass wir verschiedene Formate haben, also nicht nur klassische Podiumsdiskussionen, sondern vielleicht auch mehr interaktive Formate oder Workshops.
Stefanie Schüppbach ist stellvertretende Leiterin des Politforums. Die Ausstellung heißt Macht und Heimat, Föderalismus in der Schweiz und anderswo. Sie läuft bis Dezember diesen Jahres.
Rabe Info. BKA on Air.
Wir starten heute mit einer neuen Rubrik im Rabe Info, BKA on Air. Die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, ist ein Magazin, das alle zwei Wochen als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durch das Heft oder nutzen die Online-Plattform. Die redaktionelle Leitung des Kulturhefts hat Sue Leuenberger und Sue ist ab heute einmal in der Woche, immer donnerstags, im Rabe Info zu Gast. Sue erzählt uns von den Gesprächen hinter der Kulisse. Schön bist du hier, Sue.
Ja, hallo Sarah. Ich find's auch schön.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Studio, Sue. Wie geht es dir?
Ja, ich gebe es zu, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, freudig aufgeregt, denn für mich ist es der allererste Live-Auftritt im Radio. Ja, und ich freue mich auch, zu euch Hörerinnen da draußen zu sprechen.
So, das ist eine Premiere beim Rabe Info und passend zu deiner Rabe Info-Premiere hast du auch eine Premiere mitgebracht, eine Theaterpremiere, stimmt's?
Ganz genau, es geht um Theater, genau gesagt um ein sehr spezielles Theater, die Orestie von Aeschylus. Und auch ein bisschen eine besondere Inszenierung dieses antiken Dramas, das kommt am Samstag im Stadttheater bei Bühnenbern auf die große Bühne.
Kannst du uns erklären, um was genau geht es in der Orestie?
Ja, das ist ein ziemlich großes Drama. Ich versuche, die Handlung kurz zu fassen. Wir sind im alten Griechenland. Der griechische Heerführer Agamemnon kehrt soeben von Troja zurück als Sieger. Seine Frau Klytaimnestra wartet bereits, aber nicht, um ihn in die Arme zu schließen, sondern um ihn zu töten. Dazu hat sie einigen Grund, weil Agamemnon hat die gemeinsame Tochter Iphigenia den Göttern geopfert, um den Krieg, die Kriegswinde günstig zu stimmen. Das findet Klytaimnestra nicht so cool. Dass Klytaimnestra ihren Gatten umbringt, findet wiederum Orest, der Sohn, nicht super. Er tötet kurzum seine Mutter, um den Vatermord zu rächen. Also ihr seht, es ist so eine Gewaltspirale, die weiter und weiter gehen könnte.
Du sagst könnte, was genau geschieht dann?
Ja, es gibt diesen erstaunlichen dritten Akt in der Tragödie, der diesen Kreislauf aus Rache und Gewalt zum Stillstand bringt. Denn an die Stelle von Rache tritt eine neue Ordnung. Die wird von Göttin Athene gebracht, und zwar ist es Demokratie, Rechtsprechung und Recht, Gerechtigkeit. Die Orestie, die vor 2400 Jahren erstmals gezeigt wurde in Athen, gilt als die Geburtsstunde der Demokratie im Theater. Sie hat quasi so das Prinzip der Demokratie erstmals auf eine Bühne gebracht. Genau, wie schon gesagt, das ist 2400 Jahre her, und mich hat natürlich Wunder genommen, wie man so etwas heute in Bern auf die Bühne bringt.
Und was genau hast du dabei herausgefunden?
Ja, ich habe mich während der Proben mit der dänisch-deutschen Regisseurin Anja Behrens getroffen. Die hat die Orestie für die Bühne Bern inszeniert. Und wie schon erwähnt, ich wollte natürlich von ihr vor allem wissen, wie sie diesen Stoff aktualisiert.
Was hat dich dabei ganz besonders angesprochen?
Ja, angesprochen oder sogar regelrecht beeindruckt hat mich, wie ernst Anja Behrens nicht nur den Mythos, sondern auch das Publikum und die Gegenwart nimmt. Also diese Ernsthaftigkeit hat mich wirklich fasziniert und auch berührt. Theater, sagt sie, könne menschliche Abgründe sichtbar machen. Also sie könne über Gewalt zeigen, sie könne Rache zeigen, ohne sofort ins Moralische zu gehen. Und sie sagt, gerade dadurch, dass man nicht sofort moralisiert oder nicht sofort zensiert, lassen sich all diese verdrängten, schwierigen Erfahrungen, diese ambivalenten Gefühle, diese auch negativen Gefühle zum Ausdruck bringen, aber eben auch auflösen. Das heißt, Behrens glaubt an die Kraft der kollektiven Theatererfahrung, sie glaubt an die Kraft der Katharsis, also dass man quasi eine Transformation von Emotionen und Affekten auf der Bühne hinbekommen kann. Ja, das dünkt mich schon sehr ernsthaft, und das hat mich irgendwie berührt. Was mich aber ebenso berührte, war, wie erschüttert Anja Behrens selbst darüber ist, wie fürchterlich aktuell die Orestie auch gerade heute in der Zeit, in der wir leben, in der auch die Politik nicht vor Affekten und negativen Gefühlen verschont bleibt, ist.
Diese Begegnung mit Anja Behrens, die gibt es nachzulesen in der aktuellen Kulturagenda. Du hast uns nun Einblick in das Gespräch gegeben. Am Samstag wird die Orestie aufgeführt. Wie genau schaust du auf die Premiere in Bern?
Ja, mit großer Neugier schaue ich auf die Premiere. Ganz besonders neugierig bin ich auf die Umsetzung dieses dritten Aktes, den ich erwähnt habe, eben der Auftritt des Rechts. Das ist bei der klassischen, im Original von Aeschylus, bei der klassischen Tragödie noch die Göttin Apollo. Doch im Stadttheater Bern treten 15 Kinder auf die Bühne, und zwar kommen sie mit den Menschenrechten auf die Bühne und sprechen diese aus. Das sind ganz gewöhnliche Kinder, zum Teil ohne große Theatererfahrung. Also es wird sehr echt. Anja Behrens sagt dazu, Kinder seien oft die ersten Opfer von Gewalt. Und genau deshalb gehöre Ihnen die Stimme.
Vielen Dank, Sue, für diese Einblicke in eure Arbeit der Berner Kulturagenda. Nächste Woche gibt es dann mehr zu hören von der Kulturagenda. Die Premiere von der Orestie ist am kommenden Samstag zu sehen um 19.30 Uhr im Stadttheater. Das Stück läuft bis zum 16. Juni. Wir verlosen zweimal zwei Tickets für die Premiere. Schreibt auch eine Mail an die Kulturagenda unter tickets@bka.ch mit dem Vermerk Orestie.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir nun am Ende angekommen vom Rabe Info am heutigen 19. Februar. Habt ihr Anregungen, Feedback oder Kritik zu dieser Sendung, dann schreibt uns doch eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann morgen wieder, wie immer um 11. Zum heutigen Info beigetragen hat Noah Pio, am Mikrofon Sarah Heinzmann.
Rabe-Info, das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.